Frau Müller, warum ist Nigeria besonders anfällig? Gibt es hier besonders günstige Bedingungen für das Wüten dieser Terrorgruppe?
Wenn man sich das Land anschaut mit 170 Millionen Einwohnern, ist vor allem bemerkenswert, dass es viele strukturelle Defizite gibt. Und nicht erst seit letztem Jahr, sondern schon seit Jahrzehnten, vor allem in der letzten Dekade. Als einen Hauptpunkt kann man natürlich die große Wirtschaftsmacht von Nigeria anerkennen. Es führt den Kontinent an mit den Zahlen des Bruttosozialproduktes, aber das hat wenig Auswirkungen auf das Leben der Menschen vor Ort, denn die Gewinne, vor allem aus der Ölindustrie, werden nicht verteilt, sondern konzentrieren sich in den Händen von einigen Mitgliedern der Elite. Also das ist ein Grund für eine soziale Ungerechtigkeit oder für eine Missstimmung allgemein im Land. Dann zum anderen die günstigen Bedingungen, die sind eine Folge von diesen strukturellen Defiziten. Und zwar hat die Regierung eben seit langem nur auf Öl gesetzt und eben nicht den Ausbau von anderen Sektoren vorangetrieben. Man muss auch unterscheiden, in Nigeria ist der Süden vor allem wirtschaftlich stark mit den Wirtschaftsmetropolen Lagos und Ibadan. Und im Norden wurde bisher wenig investiert. Dort leben viele Leute nahe der Armutsgrenze und vor allem junge Männer, die keine Perspektive haben aufgrund der fehlenden Jobmöglichkeiten, bieten gute Rekruten für die Terrororganisation.
Wie schätzen Sie das Verhalten der nigerianischen Sicherheitskräfte ein? Sind die der Lage denn überhaupt gewachsen?
Also die nigerianische Armee ist sehr gut aufgestellt. Sie ist zum Beispiel in Friedensmissionen in der westafrikanischen Organisation ECOWAS im Einsatz. Allerdings im eigenen Land scheint es so, als würden sie die Lage nicht in den Griff bekommen. Das liegt eben auch an der internen Struktur bzw. den internen Problemen dieser Sicherheitsinstitutionen. Korruption spielt eine große Rolle, da das bereitgestellte Geld der Regierung, die ja seit mehreren Jahren viele Millionen, wenn nicht Milliarden Euro in den Kampf gegen Boko Haram einsetzt, dieses Geld kommt nicht an. Das heißt, die Sicherheitskräfte mangelt es an guter Ausbildung und auch an Ausstattung. Teilweise wird bemängelt von den Seiten der Sicherheitskräfte, dass sie einfach keine Chance haben, gegen Boko Haram anzutreten. Es gibt auch Vorfälle, in denen die Sicherheitskräfte selbst vor Boko Haram flüchten und die Bevölkerung, die sie ja eigentlich beschützen sollten, laut der Verfassung, im Stich lassen. Und so erklären sich vielleicht auch die hohen Opferzahlen in der letzten Zeit.
Wie steht es denn um das politische Nigeria? Kann Boko Haram das Land dauerhaft destabilisieren?
Also ich würde sagen, das hat es schon getan. Durch die Ignoranz der letzten Jahre von Seiten der Regierung konnte eben Boko Haram einfach Fuß fassen und ist eben nicht nur für Nigeria, sondern auch für die Nachbarländer Niger und Kamerun bereits zu einer Bedrohung geworden. Und wenn man jetzt in Richtung Zukunft schaut, im Februar stehen Präsidentschaftswahlen an. Dieses Thema Boko Haram wird vor allem vom amtierenden Präsidenten komplett ausgeklammert. Er äußert sich eigentlich gar nicht dazu, was wiederum seinem Konkurrenten, dem Gegenkandidat, der ein Muslim aus dem Norden ist, in die Hände spielt und er sich dadurch eben Erfolgschancen erhofft.
Was würde es denn bedeuten, wenn die Terroristen dauerhaft Gebiete besetzen? Droht ein Flächenbrand in Westafrika?
Das ist eine schwierige Frage, weil eben auch andere Faktoren damit hineinspielen. Also festzuhalten ist auf jeden Fall, dass es für die Region Nordnigeria und die umliegenden Gegenden eine Bedrohung des alltäglichen Lebens der normalen Bewohner darstellt. Und eben auch, obwohl es mittlerweile ja sogar das Ausland offensichtlich ist, dass die nigerianische Regierung dem wenig entgegenzusetzen hat. Also meiner Meinung nach müsste halt entweder die nigerianische Regierung oder in internationalen Kooperationsunternehmungen müsste an die Ursache des Problems angegangen werden. Also bloß über Boko Haram und die Brutalität dieser Islamisten zu reden, reicht halt nicht aus, sondern man muss schauen, wieso haben die sich gegründet, worauf fußen die sich, wie ist deren Argumentation. Und wenn man das nicht tut, dann wird sich das weiter ausbreiten, denke ich.
Muss es denn Hilfe von außen geben, etwa von der Afrikanischen Union?
Also ich denke, Hilfe von außen, je nachdem, wie man das definiert, entweder von der Afrikanischen Union oder in bilateralen Abkommen, kann vielleicht kurzfristig die islamistische Terrorgruppe und deren Zellen zerschlagen, beziehungsweise ihnen Paroli bieten. Aber ich denke, dieser Einsatz muss auf jeden Fall auch mit anderen Maßnahmen einhergehen, wie eben eine Investition in die Infrastruktur, Bildung oder Gesundheit. Also diese Sachen, die offensichtlich ja fehlen und auf die sich ja Boko Haram auch beruft und diese eben mit der Einführung des Scharia-Gesetzes, des islamischen Gesetzes beheben will. Korruption ist ein Problem, auf das Boko Haram auch gerne hinweist und verspricht eben mit ihrer Alternative eines islamischen Staates, diese auch zu unterbinden. Und damit haben sie in der Vergangenheit eben auch viele Anhänger gefunden und Leute in der Bevölkerung, die diese Idee unterstützen, weil eben eine fast flächendeckende Unzufriedenheit im Land mit der derzeitigen Regierung herrscht.
Eine abschließende Frage noch. Würde denn eine Unterstützung von westlicher Seite helfen? Und wenn, wie sollte diese dann aussehen?
Ja, die Frage ist eben, kann man überhaupt mit der Regierung kooperieren, die halt ihre Mission selbst nicht genügend organisieren kann oder durchsetzen kann? Also da diese Korruption eben auch den Staatsapparat betrifft, ist es halt die Frage. Also bloße militärisches Intervenieren wird meiner Meinung nach halt nichts bringen. Das muss eben begleitet werden von infrastrukturellen Maßnahmen.
Frau Müller, das war schon. Vielen Dank für das Gespräch.